Du hast einen Senior Vice President, der nichts mit Social Media zu tun hat, ja, dessen Mitarbeiter plötzlich 20.000 Follower hat und anfängt, über das eigene Thema zu sprechen. Also, dass da Konfliktpotenzial ist, das muss man nicht erklären. Die Angst davor, einen Fehler zu machen, ist in Unternehmenskulturen so stark, dass gar nichts probiert wird. Wenn ich sage, ich gebe kontrolliert die Kontrolle ab, habe ich immer noch die persönliche Verbindung ins gesamte Netzwerk und kann mit den Leuten sprechen, kann da anrufen und muss nicht mit irgendwelchen, ich nenne es mal, Keulen rausgehen, die manchmal passieren, wenn man mit in der Organisation nicht miteinander spricht. Ich bin auch groß geworden, ja, aber ich habe gestern das am Abendtisch erzählt, ich bin dann so quasi so mit dem im T-Shirt eingelegten Arm bin ich hochgekommen, da wusste meine Mutter sofort, ich habe die Hand beim Kaiserschießen, beim Fußball gebrochen. Ich hatte rechts einen Gips, mein Bruder hatte links einen Gips. Wir haben Fotoshootings gemacht, die es heute noch gibt.
Oh, wie? Mit Gips?
Ja, er rechts, ich links, wir irgendwo auf dem Rasen vor unserem Haus. Beide mit Gips, 3 Jahre Unterschied, ja. Hatten das gleiche
Zeit. War das der Start deiner Influencer-Karriere? Die Fotos mit den Verletzungen?
Ich glaube, das kam alles viel später, aber dieses in Gemeinschaft was machen, also hier in unterschiedlichen Musikvereinen und Volleyball und Tennis und sowas, ich glaube, das ist schon, dass man gemeinsam mehr erreichen kann, ist schon ein Element, was ich da aus der Jugend mitgenommen habe.
Wie schön. Dann fangen wir doch an, wenn wir jetzt schon ins Thema starten. Ich habe einen Text.
So ist es.
Und dann stelle ich dir einfach Fragen. Du weißt ja, wie es läuft. Du hast ja einen eigenen Podcast.
Ich habe mich vorbereitet ohne Ende, das kann ich dir sagen.
Sehr gut. Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Social Media und Digitalität in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Winfried Ebner. Dankeschön, dass du dir Zeit nimmst, lieber Winfried.
Sehr, sehr gerne, Lilith. Wir hatten ja schon ein tolles Gespräch bei uns im Corporate Influencer Podcast über das Yeet-Netzwerk. Habe ich extrem viel gelernt und ich freue mich hier sehr über die Gegeneinladung.
Und ich habe neulich mal wieder gesehen, er heißt ja Kirche voll peinlich. Finde ich ja super Titel, den wir uns da zusammen ausgedacht haben. Mal gucken, was heute dabei rauskommt.
So ist es.
Du bist Experte für Corporate Influencer Netzwerke und hast 2 Bücher dazu geschrieben. Die neue Macht der Corporate Influencer und das Challenge Book der Corporate Influencer, noch mit anderen Leuten zusammen. Und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der eigentlich mehr zu diesem Thema nachgedacht hat in Deutschland als dich, Winfried. Nee, oder? Kann nicht sein eigentlich.
Also der Punkt ist der, dass ich das Privileg hatte, bei der Telekom das über mehrere Jahre bottom-up mit aufzubauen. Und jetzt kommt das. Wir hatten es gerade beim Vorgespräch über das Thema Gemeinschaft. Ich bin dann Klaus Eck über den Weg gelaufen, der unterschiedliche Organisationen beraten hat. Und dieser Melange haben wir ein Jahr lang uns immer wieder freitags getroffen und die neue Macht der Corporate Influencer geschrieben und wussten damals noch nicht so richtig, dass sich das so stark entwickelt wird in den kommenden Jahren. Wir haben 2022 veröffentlicht. Auch der Begriff Corporate Influencer war damals noch gar nicht so gesetzt und der kommt jetzt natürlich immer wieder stärker. Wir haben uns quasi mit dem Thema beschäftigt, aber nicht nur aus einer theoretischen Brille, sondern immer wieder überlegt, was ich bei der Telekom erlebt habe und wie ich es eigentlich gerne machen wollte. Also auch schon ein bisschen hätte Fahrradkette, sage ich mal so, steht da auch im Buch drin. Aber das hat vielen Menschen geholfen.
Du warst seit 2011 bei der Telekom?
Ich war seit 2008 bei der Telekom. Nach meiner Promotion an der TU München habe ich entschieden, deutschlandweit zu suchen. Bin der Assistent des Geschäftsführers geworden von der T-Mobile und habe dann angefangen, Social Media Business, also ein Social Media Programm, das quer zu allen Organisationsteilen liegt, aufzubauen. Eine der Communities waren eben die Telekom-Botschafter und so hat sich das entwickelt. Das war damals sehr, sehr stark bottom-up, also eine Graswurzelinitiative. Und mein Job war es damals oder war es lange Zeit auch, die immer wieder zu versuchen, an die Organisation anzudocken. Weil die Gefahr bei solchen Graswurzelinitiativen ist ja, dass sie sich selbst verselbstständigen und dass sie eine gewisse Abwehrreaktion in Großorganisationen oder in Organisationen entwickeln. Aber was natürlich eine Stärke ist, wenn man aus der Mitte der Mitarbeitenden kommt, ist, das kann nicht falsch sein. Mhm. Ja, oder man hat die falschen Mitarbeitenden eingestellt. Habe ich immer wieder mal gesagt, wenn so viel Passion und so viel Wille mit dabei ist, dann kann sich da Gutes entwickeln. Und die Botschafter-Community, in dem Fall Shoutout an Alex Lüken und den Pavel Dillinger, mit dem ich das zweite Buch geschrieben habe, ist über 10 Jahre alt und damit eine der ältesten Communities zum Thema Corporate Influencing in Deutschland.
Ich hatte gestern die KI gefragt, wer das Thema nach Deutschland gebracht hat, Corporate Influencer. Und dann sagte mir die, Das sei Otto gewesen mit seinem Programm 2017. Oh, sehr gut. Und dann habe ich geschrieben, wieso unterschlägst du mir, dass Winfried Ebner das bei der Telekom gemacht hat? Und dann hat die KI gesagt, oh, das tut mir leid. Ich habe das Kriterium angelegt, dass das von Unternehmensebene aus gekommen sein soll. Ne?
Oh,
und
sehr gut.
Und nicht, und die Telekom seine Graswurzelbewegung gewesen. Deswegen, ja, du hast es gerade auch schon gesagt.
Ja, also was richtig gut war, was Otto sehr, sehr gut gemacht hat, und die haben ja auch einen langen Weg, also das ist kaum zu bestreiten, die haben angefangen mit Jobbotschaftern und haben da eine extrem starke PR-Coverage bekommen. Es kam aus Unternehmenskommunikation heraus, auch gut lanciert. Und dann hat Deutschland Fachzeitschriften darüber geschrieben, dass die Otto jetzt Jobbotschafter ausbildet und Influencer ausbildet. Das war die Headline damals. Musste ich schon schmunzeln, weil natürlich der Begriff Influencer schon darauf hindeutet, okay, es gibt Influencer bei Instagram und die machen Reichweite zu Geld, und Corporate Influencer haben eine andere Logik. Da ist Unternehmensexpertise und Fachexpertise, die ich nach außen stelle, mit der ich dann auf die Company Brand einzahlt, und das ist natürlich ein bisschen was anders, und die Medien haben es damals verkürzt, und ich habe mich sehr gefreut für die Friederike und die ganze Team, weil das war natürlich ein Riesenhype in Deutschland. Und wenn man jetzt Richtung Club denkt, das ist ja dann eine Initiative, die ich gegründet habe, sind die Otto-Kollegen auch immer gerne wieder eingeladen. Die haben auch eine Veränderung im Programm gemacht über die Jahre. Im Moment machen sie KI-Botschafter. Friederike hat neulich gepostet, können wir gerne in die Shownotes nehmen, weil ich es sehr spannend finde, dass sie jetzt eine Community gegründet haben von KI-Botschafterinnen für Otto, wo jetzt mehrere Mitarbeitende ausgebildet werden, sehr, sehr stark ausgebildet werden, Nutzung von KI. Und wie arbeiten wir eigentlich neu zusammen mit der künstlichen Intelligenz?
Ah, okay. Also die Leute bei Otto werden ausgebildet, über KI zu schreiben als Expertin, und wir entwickeln jetzt nicht Chatbots, die dann…
Naja, wenn wir wissen, dass die Geschäftsmodelle von Retailers sehr stark durch das Thema KI beeinflusst werden, muss man sich als Organisation überlegen, wie dann die Upskilling der Mitarbeiter stattfindet. Passiert auch jetzt beim jetzigen Arbeitgeber bei Mediamarkt Saturn, dass wir uns sehr, sehr bewusst überlegen, wo brauchen wir KI-Skills, also quasi, wie kann ich das nutzen fürs Marketing, für Social Commerce, aber auch für andere Tätigkeiten, und das ist eine richtig gute Bewegung, wenn man das sehr strukturiert macht.
Ah, okay, wir sind schon mittendrin. Es soll auch darum gehen, jetzt gleich, Klaus Eck hätte ich auch genannt, weil es gibt den Corporate Influencer Club, wo fast alle Menschen wahrscheinlich Mitglied sind, die in Deutschland irgendwie Corporate Influencer Netzwerke gestalten, also weil es sind echt viele, die da dabei sind, und ihr seid regelmäßig auf der Zukunft Personal, und da ladet ihr auch alle möglichen Leute ein, also Klaus und du und noch zwei andere, ne, mit denen du auch den Corporate-Influencer-Podcast zusammen machst.
Vielleicht zum Club zwei, drei Sätze, weil wenn man sich überlegt, dass man ein Buch schreibt, wo es darum geht, dass man das Thema Corporate-Influencing nicht als Programm oder als Projekt sieht, sondern als Community von Menschen, die man zusammenbringt, war eine der logischen Schlussfolgerungen zu sagen, man macht auch, wir nennen es Corporate Influencer Relations, also der Austausch von Corporate Influencer Communities und Programmatiken über Unternehmensgrenzen hinweg. Und da hat Klaus und ich relativ früh angefangen. Auf LinkedIn sind jetzt 13.000 Interessierte zum Thema Corporate Influencing, die wir da in der Gruppe haben. Und wir treffen uns dreimal im Jahr, und das größte Treffen ist auch Zukunftspersonal. Also da ist alles mit dabei. Deutsche Bank, Allianz, Datev, alle diejenigen, die gute, große Programme auch haben, aber auch kleinere Initiativen sind mit dabei, weil wir auch merken, teilweise sind Mittelständler da, die sagen, wir arbeiten mit 5 Kolleginnen, und die haben sehr, sehr gute Erfolge und sehr gute Daten. Also von daher ist es nicht etwas, was nur auf Menge oder Masse gehen muss.
Die KI hatte ich natürlich auch gefragt, wie viele Unternehmen in Deutschland das schon machen, und sie sagt, es seien nicht so viele, irgendwie um die 100. Aber vielleicht hast du da auch noch andere Zahlen?
Ja, ich will eine Initiative vom Kollegen Thomas Herzberger von Schaffensgeist ergänzen, und ich suche das nochmal raus für die Shownotes. Es gibt eine Übersicht über Corporate Influencer Initiativen auf Basis von der Google Maps. Es sind über 200, die sich da eingetragen haben. Von daher, das mal zu zeigen, wo dann Initiativen sind, auf Deutschland verteilt, hilft auch, sich regional besser auszutauschen.
Ja, super, danke schön. Perfekt. Also, wir reden heute darüber, was sind Corporate Influencer überhaupt? Wer braucht die? Und wenn ich so ein Corporate Influencer Netzwerk aufbauen möchte, wie mache ich das? Zuerst bekommst du aber 7 Fragen von mir, allgemeinere, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen können. Frage Nummer 1. Was hast du in den letzten Jahren über dich selbst gelernt, was du vorher nicht wusstest?
Ja, wie ich mehr mit meiner Impulskontrolle umgehen kann. Ich bin teilweise ein sehr impulshafter Mensch, und das, sich da von außen anzuschauen, das habe ich gelernt.
Was ist das Dümmste, was du je für Geld getan hast? Und warum hast du es gemacht?
Also ich habe etwas, was ich nur einmal getan habe, Ja, also es war nicht das Dümmste, aber ich habe mal Werbeblättchen ausgeteilt bei mir im Ort. Wir hatten es gerade über unsere Jugend, darum kommt mir das in den Kopf und habe das einmal gemacht und dachte dann, ich glaube, irgendwie 0,004 Cent für ein Blatt bekommen, habe es dann für andere Jobs wieder abgegeben.
Okay, ja, vernünftig. Ganz ökonomische Abwägung, die du gemacht hast. Tatsächlich Zeitungsaustragen auch,
naja,
so hart.
So viel Ökonomiewissen hatte ich noch nicht. Ja, aber ein sehr harter Job.
Gibt es ein Lied, das dich sofort in eine ganz bestimmte Stimmung versetzt?
Ja, also ich habe für die Community ein Community-Lied gestartet. Das heißt, es kriegt den Namen nicht jetzt mehr zusammen, aber wir bringen es in die Shownotes. Und zwar geht es darum, dass The Power of We, würde ich sagen, also was kann passieren, wenn Menschen sich zusammentun. Und das beschreibt das Lied sehr wunderbar. Und das bringt mich immer in die Stimmung zu sagen, hey, selbst, also nicht selbst, sondern um Hilfe zu bitten, ist keine Schwäche, ja, sondern eigentlich eine Stärke, weil man erkennt, dass man es alleine nicht schafft. Und wir wissen das ja, dass wir es alleine nicht schaffen, nicht mit ihm, nicht ohne ihn, aber auch nicht mit unseren Mitmenschen, um Dinge zu erreichen.
Hast du mal jemandem so richtig vor den Kopf gestoßen?
Ja, und das tue ich ungern. Wir haben gerade eine Community-Manager-Stelle, die ausgeschrieben ist, um die Community voranzubringen. Da muss ich vielen Leuten absagen, weil ich denke, dass das Profil nicht passt. Das ist für mich schon vor den Kopf stoßen und auch das muss man lernen.
Was bedeutet für dich zu Hause?
Zu Hause bedeutet Familie, bedeutet ankommen, so sein, wie man will. Also nicht so sein, wie man will, sondern angenommen zu werden, wie man ist. So rumformuliert. Und das ist ein Gut, das man nicht hoch genug schätzen kann. Ich habe 3 Kinder. Jetzt ist natürlich immer viel los bei uns zu Hause, aber dennoch weiß ich, dass ich hier ein gutes Zuhause habe und dass man daran arbeiten muss, dass man ein gutes Zuhause hat.
Ja, und die Zeit mit den Kindern, die mehr Zeit verbringt man ja ohne sie, deswegen ist es manchmal schwierig, den Trubel zu genießen, aber irgendwie ist ja auch nur so eine kurze Zeit, ne?
Ja. Ja.
Gibt es eine kleine Alltagsroutine, ja, die dich wirklich glücklich macht?
Also, naja, ich versuche morgens in der Bibel zu lesen, that's it. Also ich glaube, man merkt erst dann, wenn man es nicht macht, dass einem was fehlt. Und das ist schon eine Routine, die ich ernst nehme. Und immer dann, wenn Urlaub ist, also im Moment schaffen wir es wieder, aber wenn man irgendwie in Spanien oder sowas ist, schafft man es natürlich nicht, merkt man es, wenn man da aus der Routine rausgeht, dann fehlt was.
Hast du heute schon gelesen?
Ja, na klar.
Was gab es für dich?
Natürlich, ich bin Frühaufsteher, von daher habe ich heute schon gelesen.
Und war was für dich dabei?
Dieses, dass der Herr alles weiß und die Allmacht hat und alles versteht. Das ist schon eine Sache, die menschlich extrem schwer verdaubar ist, weil wir immer alles wissen wollen. Ja, ich habe promoviert, ich habe versucht, alles zu verstehen. Aber dass da jemand ist, der alles schon weiß, der meinen Weg schon kennt, das ist auf menschlicher Ebene schwer zu verstehen. Also daran hatte ich heute zu knabbern.
Ah ja, ich finde das ja total entlastend in so einer Gesellschaft, wo so viel von uns gefordert wird.
Das stimmt.
Weißt du, weil wenn es immer jemand gibt, der eh alles weiß, stimmt, dann ist das so, dann musst du auch nicht. Ich finde das so ein bisschen gnädig.
Das stimmt. Also was es ja bedeutet auf der anderen Seite ist, dass man in gewisser Weise auch loslassen kann und nicht alles auf dem eigenen Brain und alle auf dem eigenen Tun abhängt. Und das sollte eigentlich uns auch entlasten.
Glaubst du, dass du in 10 Jahren noch dieselbe Person bist wie jetzt?
Hoffentlich nicht. Bin ich deutlich über 50, habe ich wahrscheinlich eine andere Rolle, werde ganz anders. Also vor allem die Rolle in der Familie wird eine andere sein, weil dann die Kinder aus dem Haus sind. Nicht alle, aber wahrscheinlich fast alle. Und das weiß ich von Erzählungen meiner Eltern und deren Freunden, dass sich nun mal das Leben ganz verändert hat. Und da sortiert man sich nochmal ganz neu. Also von daher erhoffe ich mir, dass ich in 10 Jahren deutlich anderer, also nicht besser entwickelt, aber ein veränderter Mensch bin, weil ich ganz andere Lebenssituationen haben werde.
Dankeschön. Das waren deine 7 Fragen. Und wir steigen ein. Corporate Influencer. Was hat dich persönlich motiviert oder überhaupt auch erst dazu gebracht, Corporate Influencer Netzwerke aufzubauen? Das ist ja jetzt dein Beruf seit schon echt längerer Zeit.
Ich sage mal so, mein Hauptjob ist es erst seit März, nachdem eine Organisation entschieden hat, dass sie das auch aufbauen möchte und strategisch die Entscheidung getroffen habe. Davor war es eine Passion, die neben dem Regeljob passiert ist. Aber du fragst, warum? Ich glaube, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, habe viel in der PR, aber auch im Marketing gearbeitet. Und ich glaube halt, dass Unternehmen über die Zeit verlernt haben, authentisch, richtig authentisch zu sein. Es hat unterschiedliche Gründe. Wenn ich jetzt Richtung PR und die ganze Profession denke, glaube ich, dass diese professionelle Distanz ist eines Journalisten, der sehr wenig im Thema ist, sondern über etwas berichtet und damit die Distanz reinbringt. Das braucht man in der PR, um im Vorderschein nicht authentisch, aber seriös zu sein. Und mich hat dann immer interessiert, wenn dann die Menschen quasi im 1:1 über ihren Job oder ihre Tätigkeiten sprechen, hört sich das ganz anders an, weil sie es viel näher anhört, weil es einen Blick auf eine Organisation geben kann, die andere Domänen wie Marketing und PR, aber auch HR-Marketing gar nicht zeichnen könnten, weil es eben ein sehr persönlicher Blick ist. Ja. Und das zu sehen, und auch die Vielfalt zu sehen. Wir reden ja immer so viel über Vielfalt. Und am Ende des Tages gibt es dann irgendwelche Contentpläne, die auf irgendwelchen Corporate Accounts ausgespielt werden. Und im Mai ist Monat der Vielfalt und dann sind wir vielfältig. Und ab Juni sind wir es nicht mehr. Da merkt man, dass Vielfalt auch dadurch entsteht, dass die vielen Stimmen sprechen können und man ihnen Raum gibt. Und das wird nicht immer so schön gern gesehen. In manchen Situationen, besonders krisenhaften Situationen, brauchst du auch One Voice und eine Klarheit darüber, was jetzt die Organisation für was sie steht. Aber das hängt vor allem daran, dass ich quasi in so große Organisationen sozialisiert worden bin, wo es so viele Stimmen gibt und wo es die Vielfalt auch wirklich gibt. Ja, und das ist ja auch eine Frage des Recruitings. Welche Menschen bringt man in die Organisation? Und dann kann man Vielfalt richtig zeigen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Antwort, weil Menschen folgen Menschen. Das habe ich eben gelernt. Und Menschen folgen nicht irgendwelchen Corporate Accounts, sondern sie folgen den Menschen davon. Anderen Fachbereichen gelingt dieser Blick gar nicht, weil sie mit einem speziellen Blick drauf gucken. Also da die Mitarbeitenden zu befähigen, ihre Geschichten aus ihrem Arbeitsleben zu heben, zu erzählen. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, das macht diese Sache auch so reich. Immer wenn wir über Vielfalt sprechen, denken wir, dass die Vielfalt, dass wir die zusammenbringen müssen und dann Vielfalt zeigen. Aber die Vielfalt kann vielleicht auch durch die unterschiedlichen Facetten der Persönlichkeiten in der Mitarbeiterschaft gezeigt werden. Und dann muss nicht jeder in sich vielfältig sein, sondern kann seine persönlichen Stärken ausspielen.
Ich hatte gesagt, du hast das zu deinem Beruf gemacht und du hast gerade gesagt, naja, ich habe doch erst seit März bei Mediamarkt Saturn diesen Hauptberuf. Du hast bei der Telekom dieses Netzwerk aber als Graswurzelbewegung, weil es deine Passion ist, also du hast deine Community aufgebaut von Menschen, die man heute wahrscheinlich Corporate Influencer nennen würde. Das heißt, das war schon vorher dein Thema. Wie hat denn deine Zeit bei der Telekom deine Sicht auf Communities beeinflusst?
Also ich hatte eine Programmatik, ich hatte ein Social Media Business Programm und da die Möglichkeit, unterschiedliche Communities aufzubauen. Eine ging es um das Thema Anders Arbeiten, steht hinter mir immer noch als Claim. Das waren die Guides für Anders Arbeiten, wo es darum ging, neue Formen der Zusammenarbeit zu erlernen. Und bei Großkonzernen hast du immer das Thema, dass du in relativ vielen Silos arbeitest, auf Dokumenten, wo keiner zugreifen kann. Und dann kam Social Internet ums Jahr 2011 und die Möglichkeit war plötzlich da, auch Zusammenarbeit über, ich sage mal, die, glaube 90 Länder wirklich zu leben und so zusammenzuarbeiten. Und Communities helfen da extrem, die Abteilungsgrenzen zu überwinden. Und dennoch, klar, du hast deine Kästchen, du hast deine Fachbereiche, du hast alles, was da ist, du hast deine legale Organisation. Das war immer quasi eine Chance, über die Legalgrenzen hin Menschen zusammenbringen. Es gab eine Community, die Lehmschicht bröckelt, da ging es um das Thema Führung. Aus allen Legalbereichen, aus allen Gesellschaften waren da Menschen dabei, die über gute Führung gesprochen haben. Und das hat, also mein Blick hieß einfach, es ist ein guter Container, um Themen zu besprechen, die ganze Organisation angehen. Georg Pepping, der ehemalige T-Systems-Chef, hat mal so schön gesagt, das Arbeiten in Communities ist ein Zeichen für, wie weit oder wie fortschrittlich eine Organisation ist. Fand ich immer sehr weit nach vorne gedacht. Weil wir de facto immer noch in Kästchen denken und in Organisationen, weil es eine funktionale Trennung gibt. Nur das Problem ist, durch die funktionale Trennung, der Kunde erlebt diese funktionale Trennung eigentlich nur in zwei Punkten. Er kommt einmal in den Laden rein, da ist er Kunde, oder er möchte beim Organisation arbeiten, da ist er beim HR-Marketing. Aber im Laden will er nicht verstehen, dass diese Information vom Marketing, die nächste vom Vertrieb und die nächste vom technischen Support Service bekommt. Ich habe gerade einen Post geschrieben, der hieß, Service ist keine Abteilung. Ja, doch, natürlich. Wir haben in große Organisationen Service in eine Abteilung gebracht und damit andere Domänen eigentlich davon entkoppelt, dass sie auch einen guten Service liefern sollten Richtung Kunde. Ist hochspannend, aber das ist halt, da sind wir tief im maschinellen Denken der 20er, 30er Jahre, wo eine Aufgabenteilung sinnvoll war, aber jetzt kommen die komplexen VUCA-Probleme, da hilft nicht mehr zu sagen, ich komme jetzt aus dem Marketing, ich möchte aber nicht über das Thema Sales sprechen. Um jetzt mal zwei.
Ja, Service ist Begegnung und Beziehung, was wir daraus gemacht, genau. Weil eine Followerin hat es nämlich unten drunter gepostet unter deinen LinkedIn-Beitrag, ne?
Ja, habe ich gesehen. Ja, fand ich sehr spannend. Also besonders in den Rollen. Das ist jetzt ein Beispiel, das ist sehr konkret. Es gibt eine Rolle, die heißt Customer Experience Manager. Also das ist diejenige, die den Kunden oder die Kundin begrüßt, wenn sie in den Laden kommt. Die macht keinen Unterschied machen. Also es gibt Eislingen-Filzen, Trageservice, wo ältere Damen, aber auch Mütter mit Kindern die Möglichkeit haben, dass ihre Produkte einfach von der Kasse ins Auto getragen werden. Das sind 20 Meter. Die machen den Unterschied, ob ein Kunde wiederkommt oder nicht. Die machen den Unterschied. So, und solche Serviceerlebnisse zu schaffen, jetzt gibt es natürlich Corporate Influencer, die sind jetzt in der Community mit dabei, die dann über diese Geschichten erzählen. In dem Fall war es so, dass das ältere Ehepaar war. Und sie zwar nicht mehr den Namen des Ehepaars wusste, aber den Namen des Hundes. Ja, und dann ist natürlich die Beziehung da. Da ist Service pur, dann gab es noch einen Chai Latte oder irgendwas zu trinken. Und damit, es geht natürlich am Ende auch darum, dass wir Produkte verkaufen. Aber wenn wir Experience Electronics haben, also Elektronik erfahrbar machen, auch für Menschen, die nicht irgendwie bei unseren Wettbewerbern schnell im Internet klicken oder das aus China sich schnell zuschicken lassen, dann hat das was, weil Menschen wollen zu Menschen, um Beratung zu bekommen, um Empfehlungen zu bekommen, vielleicht auch eine Bekräftigung von der Kaufentscheidung oder anderen Dingen. Und das ist das, was uns differenziert als Mediamarkt Saturn, also quasi als Omnichanneler, wo man dann auch online kaufen kann. Aber man hat die Möglichkeit, mit einem Fachberater zu sprechen, der extrem viel Kompetenz hat. Und ich erzähle es immer mit dem Schmunzeln, aber ich war erste Woche in Ingolstadt im Markt. Ich hätte fast eine Heißluftfritteuse gekauft. Warum? Weil der Gianni mir in 10 Minuten erklärt hat, dass der Gamechanger für jede Küche ist. Da steht schon der Thermomix, aber die Heißluftfritteuse wäre fast daneben gestanden. Und da sieht man, also quasi, das freut mich dann zu sehen, dass da so eine Technikkompetenz da ist, dass dann auch gegrillt wird und das natürlich eine andere Art der Ansprache ist und eine andere Art der Kundenservice als, schau mal, da hinten stehen 3 Heißluftfritteusen, kannst du eine aussuchen.
Ja, naja, es gab die letzten Jahre ja so eine Bewegung in immer mehr ins Internet und nicht mehr in die Läden und dann da Sachen kaufen. Und jetzt merkt man aber auch, ich finde, vieles ist schon fast so pervertiert, weil du, egal wo du anrufst, musst du ja erstmal durch die KI durchkommen. Mhm. Und da kannst du ja irgendwo rauskommen, ne? Das heißt, vielleicht haben wir eine Chance, dass es wieder zurückgeht zu Service mit Menschen. Mal schauen, ich bin mir noch nicht so sicher. Was ich interessant finde, wie ist das passiert, dass du auch deiner Zeit so voraus warst mit diesem Thema, weil wenn du Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation da an dieser Stelle ja auch sitzt, viele Unternehmen versuchen ja auch, da sie ja auch hierarchisch sind, ihre Kommunikation so zu steuern, dass sie eben an einer Stelle rausgeht und nicht an möglichst vielen. Wie hast du diese Freiheit zusammengebracht und auch in die Unternehmen bringen können? Also wo kommt das bei dir her, dass du da schon so weit denken konntest und es als Mehrwert sehen konntest?
Jetzt erwartet die Lilith Belger einen Grad der Selbstreflexion, den ich noch nicht geleistet habe. Zwinker,
komm,
zwinker.
Dann jetzt.
Also ich glaube, der Vorteil von dem, wenn man es von bottom-up macht, ist, dass man die Potenziale von Menschen erkennt, die für eine Company brennen. Also ich nehme jetzt mal einen Servicetechniker aus Berlin, der halt richtig guten Service macht. Und dann die Geschichten eigentlich nicht erzählen kann, weil es nicht seine Domäne ist. Und dann rauszufinden, was vielleicht seine Möglichkeit ist. Der hat mit Lego hat er irgendwelche Kurzvideos gedreht. Ja, und dann denkt man immer, das kann doch nicht wahr sein. Ja, nee, das war seine Ausdrucksform. Ja, und er hat es so geschafft zu erklären, wie stolz er auf die Firma ist, aber auch wie Kundenanliegen ist. Wir haben angefangen, Geschichten des Gelingens zu erzählen. Das ist so ein kleines Booklet, wo er quasi mal einem IKEA am Samstagmorgen den ganzen Umsatz gerettet hat, weil sie quasi keine telefonische Verbindung mehr hatte zur Zentrale und sie hätten die Kassensysteme nicht aufmachen können. Ja, also da passieren ja Geschichten und teilweise ist auch mein Job als Verantwortlicher beziehungsweise jemand in der Zentrale gewesen, diese Geschichten zu heben und dann zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln, wenn sie anfangen zu verstehen, dass da Resonanz entsteht. Das hat schon etwas, da kann man ich will jetzt nicht sagen Blut lecken, aber zu erkennen, dass es verändert, dass es natürlich verändert, wenn man zum ersten Mal das Posting hat, wo ich hatte jetzt heute Morgen jemand, der hat 6000 Impressions gehabt, die ist fast, das ist ein Endorphinstoß. Klar muss man schauen, dass es nicht zur Abhängigkeit wird, aber man muss auch verstehen, wenn Menschen ihre Selbstwirksamkeit erhöhen, ja, dann verändert das etwas. Dann verändert das etwas in ihrem Bereich, es verändert was mit ihnen und es ändert im Rückschluss auch was für die Organisation. Das letzte Kapitel heißt quasi Organisation transformieren durch Corporate Influencer. Und das erste Zitat ist, wenn alle abgeholt sind, ist keiner mehr da. Ja, also diese Idee, dass jemand zentral etwas vordenkt und die Organisation sich dann in diese Richtung entwickelt, ist auch eine sehr stark kaskadisch top-down gedachte Idee, dass aber auch durch solche Mitarbeiternetzwerke Innovationen in der Company entstehen können, die eben nicht gesteuert sind, sondern wo sich eine Organisation dazu verhalten muss. Wird mein Co-Autor Klaus Eck sagen. Ja, manche verhalten sich dann so, indem sie versuchen, tot zu machen, weil sie sagen, es war nicht geplant. Und mein Job ist zu sagen, da ist etwas, was besonders ist. Es ist zwar noch nicht in der Guideline, aber wir als Organisation sollten uns tünlichst darum kümmern, wie wir das inkorporieren können, wird man wahrscheinlich sagen, und nutzbar machen können für die Organisation, weil es auf und sehr häufig auf der Passion der Mitarbeitenden liegt und weniger auf ihrer funktionalen Stelle, in denen sie eingestellt wurden. Und das ist quasi das Hochspannende. Ich bin sehr häufig in der Arbeit auf den Passionen der Mitarbeitenden. Beispiel ist jetzt beim Kickoff haben wir eine Playlist gemacht von Lieblingssongs. Ja, die wird jetzt immer wieder gespielt, wenn man sich trifft. Ja, was verändert das? Na klar, es verändert was, dass die Menschen anfangen, die in der Community sagen, hey cool, mein Lieblingssong wird gespielt. Ja, da bin ich gern dabei. Und es verändert was, wie sie danach eine Ideation oder eine Ideensammlung machen zu bestimmten Sachen, weil sie in einem anderen Setting sind als, wir haben hier eine Agenda, wir müssen jetzt Folgendes durchsprechen und Ergebnisse, APs sind verteilt. Ja, und jetzt verändert was bei den Mitarbeitenden und das zu erleben und mitzugestalten ist natürlich was Besonderes. Plus, in dem Fall jetzt seit März, dadurch, dass die Organisation entschieden hat, sie will das haben, auch den Link zu haben zur Organisation, nicht diesen Connect von Bottom-up, immer wieder herzustellen und sich, nenn's mal, anzubieten. Auf der anderen Seite jetzt zu sagen, hey, es gibt Marketing, das Marketing ist mit am Tisch, wir sind im Kernteam mit dem Marketing, mit dem Corporate Communications und haben alle Funktionen am Tisch, die wichtig sind und können dann Dinge auch wirklich in gute Bahnen lenken.
Du bist echt, wärst auch ein guter Politiker. Wirklich, ich habe dich doch danach gefragt, wo das bei dir herkommt. Aber das ist alles wichtig und gut, was du gesagt hast. Und ich teile das ja auch.
Stimmt.
Aber wie kommt
naja,
das
also jetzt
so
vielleicht
weit,
die kurze
die
Antwort
so
ist
zu sehen? Ja, komm.
Also quasi eine sehr gesegnete Kindheit. Punkt. Also wir hatten es im Vorgespräch, Lilith, also quasi zu sehen, dass was in Gemeinschaft, in Vereinen, ich habe im Musikverein gespielt, habe Volleyball gespielt und Fußball und andere Dinge, da mehr möglich ist, wenn man Menschen da fördert und sie wirklich das Potenzial sieht, dann das in einer frühen Kindheit zu erleben. Ich habe südbadische Auswahl Volleyball gespielt und sehe jetzt meine Kinder, wie sie anfangen, jetzt gerade im Beachcamp zu sein und auch zu sehen, also dass man verlieren lernt, dass Verlieren möglich ist. Wir reden immer über Fehlerkultur. Passiert ja ständig, wenn man spielt und wenn man da im Wettkampf ist. Von daher, das ist etwas, was natürlich, es sollte nicht übersteigert sein im Ehrgeiz, aber indem, dass man den Wettkampf annimmt und dann auch mal gern verliert. Also das verliert nicht gern, sondern dass man auch mal verlieren kann. Das ist etwas, was dazugehört. Und wenn wir über Iterationen sprechen, wenn wir über das Scheitern sprechen im Unternehmenskontext, ist ja das größte Problem nicht, dass wir, also das größte Problem ist nicht, dass wir es nicht versuchen, sondern die Angst davor, einen Fehler zu machen, ist in Unternehmenskulturen so stark, dass gar nichts probiert wird. Also quasi, dass sich erstmal abgesichert wird. Das hilft halt in einer schnellen Umwelt überhaupt gar nicht, wenn innerhalb von weniger Monaten sich das Social Commerce Universe so stark ändert, dass TikTok eine Shopping-Funktion hat und man sich in die Augen reibt und sagt, was passiert da jetzt eigentlich? Da verändert sich so viel so schnell, dass man als Organisation sich wirklich überlegen muss, wie schafft man in diesem Umfeld wirklich innovativ zu sein? Und ich bin überzeugt, wenn man Knotenpunkte in der Organisation verstärkt, also quasi, wenn ich schaffe, über Organisationsgrenzen hinweg, also über Fachbereichsgrenzen hinweg, die Menschen zu verbinden, das passiert mit internen Communities, sind die Lösungen schneller. Ich habe vor mir steht eine Lösung, die ich innerhalb von weniger Minute geschafft habe, wo ich dachte, es gibt's gar nicht, weil, oder ich hatte ein Kundenanliegen auf LinkedIn, wo jemand sich beschwert hat, dass er einen Gutschein nicht einlösen konnte, wo ich dann plötzlich in der zweiten Woche ein Problem hatte. Da wusste ich auch nicht, an wen ich wenden muss, aber durch Innenvernetzung kann man das Problem viel, viel schneller lösen, weil man eben nicht an den formalen Prozessen und Postfächern da ist und nicht bei der IVR, also bei der Telefon-Hotline, erstmal 20 Sachen sagen muss, bevor man das Anliegen anbringen kann.
Du hast es gerade gesagt, also du hast schon ganz viele Sachen gesagt. Eine ganz am Anfang war, bei Graswurzelbewegungen von solchen Netzwerken ist die Gefahr, dass die sich verselbstständigen. Das war das eine, was du gesagt hast. Jetzt bist du angestellt dafür, das sozusagen von oben auch mitzuführen, dass so ein Netzwerk entstehen kann. Also es ist von höchster Stelle gewollt, was, glaube ich, wenn es auch um agiles Arbeiten geht, wo es ja auch bei solchen Knotenpunkten, dann läuft es ja darauf hinaus, auch mit Communities, vermute ich mal. Und du hast aber auch gerade beschrieben, dass trotzdem eine Herausforderung ist, Fehler zu machen, auch in Unternehmen. Und das ist auch was, was ich wahnsinnig oft sehe. Und es gibt ja den schönen Namen Cover My Ass-Strategie, wenn Leute Fehler machen, um zu erklären, warum sie es eigentlich doch richtig gemacht haben, obwohl es dann nicht gut rausgekommen ist. Also wir haben da ja auch noch Ausdrücke für diese schöne Angst, die herrscht und uns bremst. Deswegen, alles, was du sagst, teile ich total. Und ne, du sagst es, als wäre das eine ganz selbstverständliche Einsicht, aber es wird nicht selbstverständlich gelebt bisher.
Also was ich da so schön als Claim sage aus der Management-Perspektive, weil ich auch viel mit Top-Managern zusammengearbeitet habe in meiner Zeit, also hier bei der Telekom war ich lange Zeit Assistent des Vorstands und durfte die Welt auch erleben. Das heißt, ich verstehe die Welt auch und der Punkt ist, ich sage da sehr gerne, kontrollierter Kontrollverlust. Wenn ich als Organisation sage, du darfst nicht nach außen gehen und es ist nicht möglich, dann machen es manche doch und da passieren Sachen, die man eigentlich nicht will, weil ich bin überzeugt, jeder gibt immer sein Bestes und versucht, die Organisation zu schützen, aber da passieren auch Sachen, die nicht so gut sind. So, wenn ich sage, ich gebe kontrolliert die Kontrolle ab, habe ich immer noch die persönliche Verbindung ins gesamte Netzwerk und kann mit den Leuten sprechen, kann da anrufen und muss nicht mit irgendwelchen, ich nenne es mal, Keulen rausgehen, die manchmal passieren, wenn man mit in der Organisation nicht miteinander spricht. Und dieser kontrollierte Kontrollverlust, der tut weh, weil man aus einer Zeit kommt, in der das Thema Kontrolle und Struktur und durch etwas in der Kontrolle haben ganz normal war. Also wir wissen, es ist nicht so. Aber die Anmutung vor noch 20, 30 Jahren und auch wie wir wirtschaften konnten als Organisation vor 20, 30 Jahren war noch, ich gebe eine neue Vision raus, da sollen jetzt alle abgeholt werden und dann schaffen wir das. Ja, das ist heutzutage eben nicht mehr der Fall. Das heißt, dieses Thema Kontrolle und Kontrollverlust ist eins, was man auch systematisch erlernen kann. Und glaube ich, wenn solche Communities entstehen, entsteht auch etwas, was eine, ich nenne es mal, Zentrale näher wieder an die Fläche bringt. Weil die Probleme, die in der Fläche da sind, in der Fläche hört sich ja auch schon so an, ja? Also die in der Organisation da sind, die werden teilweise durch Funktionspostfächer auch nivelliert, durch Melonenreports, die außen grün und innen rot sind. Auch noch aus der Zeit bei der Telekom hat es mal ein Technikchef gesagt. Aber es gilt auch für andere Organisationen. Wissen wir, je höher etwas reportet wird, je weniger Probleme gibt's. Also die Melone ist eben außen grün und wenn man mal reinbeißt und verstehen möchte, was wirklich passiert, wird sie dann doch rot. Mein Punkt ist so ein bisschen, ich bin der Überzeugung, dass wenn man Communities, interne Communities aufbaut, dass man dann die Möglichkeit eben hat, diesen Austausch herzustellen.
Also du hast gesagt, es war noch einfacher früher, weil da war einfach noch genug Geld da, auch einfach Sachen rauszugeben. Und Menschen wussten auch noch, hinter was sie sich stellen, hatte ich eher das Gefühl zumindest. Ne? Und jetzt ist es eigentlich schwieriger, Menschen hinter eine Idee zu bringen. Und umso mehr schwieriger das auch ist, glaube ich, umso größer ist wahrscheinlich die Freiheit auch, die man dann Leuten geben muss, damit sie sich wieder freiwillig hinter was stellen. Ich weiß nicht, ob das logisch ist. Meine Frage zielt darauf hin, also ich sehe hinter dir, im Hintergrund hast du eine Mediamarkt-Tüte, da steht drauf, let's go. Und du hast gerade erzählt, ihr macht eine Playlist, eine gemeinsame. Also es ist so ein bisschen wie Nationalstaatsbildung, Rally round the flag. Was tun wir alles, damit wir uns auch als eine Gemeinschaft fühlen können? Was würdest du sagen, welche Werte verbinden denn Mitglieder eines erfolgreichen Corporate Influencer-Netzwerks? Was sind die Dinge, die das wirklich zu einer guten Gemeinschaft machen?
Also aus der Community-Forschungsblickwinkel ist es erstmal eine Community of Interest. Also Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben, über ihre Arbeit sichtbar zu werden. So. Darum ist das Thema Selbstselektion, also das offene Fragen in die Organisation oder Menschen, die schon ein bisschen aktiv sind, ansprechen, eines der zentralen. Das ist der Purpose der Community in dem Sinne, dass sie sagen, oh, das sind alle coole Leute, die haben Bock auf ihren Arbeitgeber und sie sind bereit, darüber zu sprechen. Ob das jetzt im Digitalen oder im Analogen ist, ist mal dahingestellt. Aber diese Bereitschaft, das zu machen, also hatte ich auch in einer Bewerbung, der hat gesagt, übrigens, ich habe auch Social Media Accounts, aber die sind privat, die teile ich hier nicht. Da habe ich gesagt, okay, no way, also wir werden nicht zusammenkommen, weil du entschieden hast, dass du quasi das total trennst. Und ich glaube, die Trennung hilft uns als Organisation nicht. Und ich bin überzeugt auch, dass sowohl Organisationen von Corporate Influencing profitieren, als auch die Person. Ich hatte ja ein paar Beispiele genannt, was es auf der persönlichen Ebene bedeutet, eine Wirksamkeit zu entdecken. So, du hast gefragt nach, was sind die Erfolgsfaktoren einer solchen Community? Ich glaube schon, dass man sich auf persönlicher Ebene erstmal kennenlernt, auch abseits der reinen Funktion, weil die lernen wir in jedem Projekt, in anderen Dingern immer wieder kennen. Dann werfen wir uns die Abteilungskürzel um den Hals und wissen dann so ein bisschen, wo der hängt oder die hängt. Ja. Was uns gut gelungen ist beim Kickoff war, dass wir uns am Abend getroffen haben im Biergarten und einfach mal so gequatscht haben. Und das hat sehr geholfen, weil die Menschen sich auf eine ganz andere Art kennenlernen. Und das haben wir so ein bisschen verlernt, glaube ich, in eine große Organisation, weil wir sehr stark auf Funktionen gucken, sehr stark auf Rollen oder quasi auch Rollenbeschreibungen, was der Mensch zu tun haben sollte und deshalb eher weniger auf das, was ihn vielleicht auch treibt von innen heraus. Also Beispiel in der Corporate Influencer Community beim Mediamarkt Saturn sind mindestens drei, die Musik machen, manchmal nachts um zwei. Ein Marktgeschäftsführer erstellt selbst Musik und ein Kollege, ein Azubi aus Köln, der macht elektronische Popmusik. Das heißt, zwei, drei der Songs sind für mich auch schwierig zu hören, aber sind die Lieblingssongs, weil sie selbst kreiert sind von Menschen aus der Community. Also einen höheren Wert gibt es nicht, als sich so einbringen zu können.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt diese Karte, die wir auch in die Shownotes stellen werden, weil die lieferst du mir noch zu von jemandem, der diese Google Maps gemacht hat. Wer macht alles? Corporate Influencer Netzwerke, welche Unternehmen? Aber wir haben auch gesagt, es ist noch nicht so weit verbreitet im Vergleich dazu, wie viele Unternehmen es gibt. Wieso ist das so? Also warum ist Corporate Influencing für Unternehmen so wichtig, aber dennoch nicht so weit verbreitet?
Weil, also viele Mittelständler merken, also was schafft man durch Corporate Influencing? Authentische Kommunikation, organische Reichweiten. Man schafft auch Sales, also es gibt auch Bechtler mit Social Sales, die Social Selling machen. Und man schafft auf jeden Fall das Thema Recruiting. Also wie viele Anfragen ich schon bekommen habe, ich will für deine Organisation arbeiten, weil ich über meine Arbeit berichte, ist schon interessant. Das heißt, du hast eine multidimensionale Dinge und darum ist es vor allem für Mittelständler sehr spannend, die jetzt nicht so große Marketingbudgets haben, um die Aufmerksamkeit im digitalen Raum zu bekommen. Die gehen dann eher über die Menschen. Warum ist es noch nicht so verbreitet? Naja, weil wir 20, 30 Jahren in den Funktionen Marketing, Kommunikation, PR und anderen gedacht haben und es immer Menschen gab, die dafür verantwortlich waren und die dafür gesorgt haben, dass alles über ihren Tisch geht. Ja, und das ist eine Sache, dieses Loslassen der unterschiedlichen Funktionen, dass sie nicht mehr die Kommunikationshoheit haben, sondern dass da etwas passiert, was außerhalb ihres Einflussbereiches liegt. Das ist kein Prozess, der Schnips so geht, sondern das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Also es gibt sehr, sehr starke Ablehnungsbewegungen aus unterschiedlichen Funktionen, teilweise HR, also sie macht da nicht eine schlechter oder besser, aber die sehr, sehr stark sagt, das, was da passiert, das tötet die Marke, war mal eine Aussage. Eine andere Funktion, Marketing oder Marke, Brand, die Angst haben, ja, die natürlich Angst haben, dass zum Beispiel ein bestimmtes Markenemblem verhunzt wird und dass dann Dinge entstehen, die der Marke schaden. Ja, das ist auch wichtig in einer Welt, in der man sich immer weniger differenziert, in dem es viele Güter gibt, wo so viel Rauschen ist, als Marke herauszustechen, ist enorm wichtig. Und wenn dann die Gefahr besteht, dass diese Marke beschädigt wird, dann sind da starke Abwehrreaktionen, auch berechtigte Bedenken, die da mit dabei sind. Und aus dieser Denke heraus, also Kontrolle haben zu wollen und diese funktionalen Silos weiterhin zu behalten, auch die Verantwortung zu behalten, die kommt ja aus einer Logik heraus. Es tun sich sehr, sehr viele Mittelständler, aber auch große Organisationen schwer. Ist so. Mhm. Man kann auch mit einer Entscheidung kann man auch so eine Community wieder kaputt machen und tot machen, indem man irgendwie irgendein Vorstand-Mitarbeiter anruft und sagt, es geht gar nicht. Also quasi mit Hierarchie einmal durchzustechen, kann auch eine Arbeit von einem halben Jahr kaputt machen. Auch das ist jetzt mein Job, dass das nicht passiert, sondern dass Kritik, die natürlich berechtigt ist, und Diskussionen, die immer wieder stattfinden, auch über die unterschiedlichen Hierarchieebenen, auch Neid findet statt. Also wir sind ja alle in einer menschlichen Umgebung hier, dass das in einer Art ausgeregelt wird, dass es nicht auf die Einzelpersonen geht, sondern dass man über die Programmatik oder die Community spricht und weniger über die einzelnen Personen, die jetzt vielleicht ein Posting gemacht haben, das einmal ein bisschen drüber war. Also ich vereinfache jetzt extrem, aber die Konfliktpotenziale sind ja mannigfaltig. Also ein Beispiel, du hast einen Senior Vice President, der nichts mit Social Media zu tun hat, ja, dessen Mitarbeiter plötzlich 20.000 Follower hat und anfängt, über das eigene Thema zu sprechen. Also dass da Konfliktpotenzial ist, das muss man nicht erklären. Das ist nicht organisationsspezifisch. Das trägt sich ja durch Mittelständler, durch Großkonzerne, durch alle durch, dass dann solche Konflikte entstehen, die daraus entstehen, dass wir natürlich eine Hierarchie haben, die wir auch brauchen, aber es dann Player gibt, die plötzlich eine höhere Sichtbarkeit haben als ihre Chefs. Ja, und damit müssen die Chefs umgehen und damit muss die Organisation umgehen. Und das ist nicht so trivial. Also das ist nichts, wo ich sage, da habe ich die Lösung in ein Buch niedergeschrieben. Aber sie ist im Kopf. Und Ideen, wie man das umgehen kann, das ist quasi das Nächste, was passiert. Weil je größer solche Dinge werden, je größer werden auch manche der Probleme, die man am Anfang gar nicht bedenken konnte.
Das spricht ja, wenn Menschen über ihr Unternehmen auf ihren Kanälen, in den sozialen Medien sprechen, sehr stark für ihre Identifikation mit dem Unternehmen. Und andersrum, wenn das dann nicht mehr passiert, dann würde es dafür sprechen, dass vielleicht auch nicht mehr so viel Identifikation da ist. Oder manche Leute müssen ja, es muss ja auch nicht jeder darüber sprechen. Nur,
ich hatte. Es gibt aber auch andere Fähigkeiten, es gibt auch andere Sachen. Ich will mal, ein Ex-Kollege von der Telekom, der hat gerade ein Posting gemacht, das nehmen wir auch in die Shownotes, der hat weniger auf Social Media gemacht, weil er extrem viel Hass bekommen haben. Also es ist ein deutscher Mitbürger, der ausländische Wurzeln hat und der hat extrem viel Rassismus erlebt und hat gesagt, die letzten 5 Jahre habe ich nur Hasskommentare erlebt. Das ist ja auch eine Realität, die da draußen ist. Shoutout an Karim Charanti, den werden wir mal verlinken, gerade gestern drüber gepostet. Also von daher, es gibt ja auch andere Gründe, die außerhalb der Organisation liegen. Aber ich gebe dir recht, und das ist so aus meiner Sicht die Zauberformel. Also du hast ja verschiedene KPIs, also Kundenzufriedenheit ist NPS, also Net Promoter Score, wie wahrscheinlich ist, dass du das Unternehmen weiterempfehlst. Und der interne Score ist NPP, Net Promoter People, also wie wahrscheinlich ist es, dass du die Organisation weiterempfehlst? Und die Mastergleichung ist, je höher die Mitarbeitendenzufriedenheit, je höher die Kundenzufriedenheit. So, da kann es immer wieder Varianzen geben, weil man Service-Innovationen macht und die Mitarbeiter gar nicht zufrieden sein müssen, sondern wir haben Service automatisiert oder whatever, ja. Aber ich bin felsenfest überzeugt, auf einer Middle- und Longtail, wenn du zufriedene Mitarbeiter hast, die Bock haben, zur Arbeit zu gehen, werden die besseren Kundenservice machen, werden die bessere Beratung machen. Und quasi diesen NPP zu heben, das ist quasi mein Oberziel. Das steht hier auf einer schönen Stein, den ich hier als in die Gesamtstrategie HR-Strategie mit eingebracht hat. Ein Dominostein, klar. Also den NPP zu heben durch solche Aktivitäten ist das Oberziel, um dann bessere Kundenzufriedenheit zu haben.
Also du bist der Vertrauensbeauftragte für alle Seiten. Gegenseitiges, weil das braucht man ja, ne? Gegenseitiges Vertrauen in den anderen. Was du am Anfang gesagt hast, fand ich sehr schön. Das ist ja eigentlich so eine Grundlage, anzunehmen immer und jederzeit, dass die andere Person, selbst wenn ich mit dem Ergebnis nicht einverstanden bin, eine gute Absicht hatte.
Genau, ja. Jeder gibt immer sein Bestes, ist ein facilitatorischer Grundsatz, der manchmal schwer durchzuhalten ist, also nicht durchzuhalten, also anzunehmen, wenn man es nicht annimmt, genau. Es verändert manche Situationen, die man als sehr kritisch empfindet, weil man den Gegenüber halt auch nicht unterstellt, dass seine Konflikte oder Probleme, die er hat, die eigentlich gar keine sind aus meiner Perspektive, ja, dass die nicht valide seien. Natürlich sind die valide, er gibt sein Bestes, hat aber 4, 5 Showstopper, wo er sagt, hier gehe ich nicht drüber. Das anzunehmen ist, glaube ich, für viele ein Lernfeld, weil es natürlich in dieser Logik, der will nicht, wenn man darin verhaftet bleibt, kommt man eigentlich in solchen Konfliktsituationen nicht so gut weiter, sagen wir es mal so.
Ja, der will nicht oder ich bin neidisch und kann das Gefühl nicht ausdrücken, dann ist natürlich auch nicht gut, ne? Weil dann gibst du Feedback, was nicht an der Person orientiert ist, möglicherweise. Mhm. Vertrauens- und Gefühlsbeauftragter. Ja, ich merke schon, das ist wirklich ein ganz schöner.
Also den Titel habe ich mir jetzt aufgeschrieben, man kann sich ja nie selbst geben, sondern man kommt dann immer von außen.
Du hast gerade von diesen KPIs gesprochen. Wenn Du musst auch wahrscheinlich Berichte abgeben. Dein Job wurde extra geschaffen, so ein Programm aufzubauen. Wie wird denn der Erfolg von eurem Corporate Influencing-Programm, wenn du darüber sprechen darfst, in eurem Unternehmen gemessen? Und sonst sagst du einfach, wie es vielleicht allgemein gemessen wird. Was sind so Kennzahlen, die man da festlegt?
Ja, also das Thema Messen, Wiegen, Schätzen ist wirklich im Corporate Influencer Club eines der zentralen. Warum? Weil sich viele den Aufwand verargumentieren müssen in der Organisation. So, und natürlich gibt es Vanity KPIs wie Reichweite, wie Engagement, wie Kommentare. Das Thema wirksame Kommunikation zu messen ist nicht trivial. Also da habe ich auch schon bei unterschiedlichen Programmatiken im Marketing, legt man sich halt Kennzahlen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, weil es halt im Marketing, aber auch in der PR vereinbarte Kennzahlen gibt, zum Beispiel 1000er Kontaktpreis, zum Beispiel TKP, also quasi, was zahle ich, um 1000 Menschen zu erreichen. Die Idee ist schon, dass man versucht, weil die auch meine Organisation ist eine extrem KPI-getriebene Organisation, dass man versucht, bestimmte Dinge umzurechnen, Reichweiten umzurechnen, aber auch Wirksamkeit umzurechnen, um zu zeigen, was ist die Wirksamkeit der Gesamtgruppe. Es geht da nie um Einzelpostings, sondern es geht immer um die Gesamtgruppe, was haben wir erreicht und was können wir auch vergleichen zu bestimmten Corporate Accounts. Und ich glaube, wir sollten uns da nicht rausnehmen. Wohl wissend, dass ich das, was ich quasi an Organisationsentwicklung, Veränderungen nach innen mache, dass ich das natürlich schwerer messen kann. Es gibt bei uns auch Umfragen. MPP wird auch befragt, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, glaube ich. Auch da kann man Vergleiche ziehen, die Kohorte oder die Gruppe der Corporate Influencer versus das Gesamtunternehmen kann man auch vergleichen und wie sich das entwickelt. Mir geht es nur darum, also quasi, man sollte sich ein paar KPIs nehmen, nur diese Vanity KPIs zu sagen, wir haben jetzt 2 Millionen erreicht, wissen wir alle, dass wir uns da die Karten legen können, aber es ist entscheidend quasi, wie die Entwicklung ist und weniger, was der absolute Wert ist. Also quasi da finde ich ein bisschen schwierig, weil wir in einer Welt leben, wo wir alle auf die großen Zahlen gucken, werde ich auch wahrscheinlich ein paar große Zahlen liefern, Klammer auf können, Klammer zu. Aber das, was in der Innenwirkung verändert, holt man sich eher über eine qualitative Befragung der Mitarbeitenden, die in solchen Initiativen sind, denn über quantitative KPIs.
Und interessant ist dann ja auch, welche Geschichte erzählen die Mitarbeitenden. Also ich hatte letzte Woche, oder das ist der Podcast, der vor diesem erschienen ist, dann Thomas Pütschak, ein Storyteller, der Unternehmen berät und der gesagt hat, darauf kommt es an. Also wenn am Abendbrottisch die Leute sitzen und was erzählen die dann über ihr Unternehmen? Und welche Geschichte ist das? Weil eine Geschichte werden wir uns immer erzählen über unsere Arbeit. Die nimmt einfach sehr viel Raum in unserem Leben ein. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Metrik. Das ist das, was du gemeint hast mit, würden Sie diese Organisation jemand anderem empfehlen? Ne? So auch.
Genau.
Würde ich jemand sagen, ach komm, du kannst ja auch arbeiten, weil es ist richtig cool hier so. Ne? Das wäre ja das Ziel.
Ja, genau. Ja, ich weiß ja gar nicht, wenn wir auf unser Gesamtleben gucken, ist meine Lebenszeit in der richtigen Organisation investiert. Das ist ja der andere Blick drauf. Nicht nur, dass die Organisation will, dass man weiterempfiehlt. Wir wissen das Thema Quiet Quitting, das Thema, ich habe eigentlich schon innerlich gekündigt, reiß aber noch meine 37,5 Stunden ab. Ja, und mache eigentlich gar nichts mehr richtig und bin eigentlich demotiviert und trotzdem im Unternehmen, weil es irgendwo anders vielleicht ein bisschen unruhiger wäre. Das ist ja ein valides Problem in unserer Wirtschaft, dass wir quasi viele Menschen haben, die innerlich schon gekündigt haben und eben trotzdem noch beim Arbeitgeber bleiben über Jahre. So, das ist die andere Seite der Medaille. Wenn du da ökonomisch aus der VWL-Brille drauf guckst, ist es natürlich eine enorme Potenzialverschwendung, weil Mitarbeitende plötzlich also ihren Job nach Vorschrift machen bis 15 Uhr und dann ab 15.05 Uhr sind sie Vorstand vom Fußballverein, zweiter Vorsitzender vom Tennisverein und haben noch 3 Non-Profit-Organisationen, die sie unterstützen. Das ist per se nicht schlecht. Ich finde es nur so schade, dass die Energie nicht auch da reinläuft, wo sie viel ihrer Lebenszeit und auch natürlich ihre Geldquelle haben, wenn sie eine festangestellte Beziehung haben. Und das finde ich so schade, dass wir das zwar auch gut finden, wenn dann Engagement stattfindet außerhalb der Arbeit, finde ich auch cool, weiß ich auch, da kann auch viel passieren, aber dennoch sollte das auch oft on the job sein und nicht nur off the job.
Siehst du, ich habe mir gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, wie mir das Bild kam, so eine Sportgruppe am Samstag, die sich immer zum Crossfit trifft und völlig begeistert ist, dass sie sich trifft. So müsste es eigentlich bei der Arbeit sein. Yay, wir sind zusammen und komm, noch ein Burpee, noch einer.
So. Ja, Lilith, heute Morgen hatte ich einen Schurfix und ich hatte nur 10 Minuten, weil wir gesagt haben, wir sind so wenige. Und da habe ich entschieden, ich mache eine Minute nur Musik. Das musst du aber auch entscheiden, dass du nur 9 Minuten hast zum Sprechen, aber es hat funktioniert. Alle waren gut drauf.
Ja.
Also die CrossFit-Gruppe des Kernteams hat sich heute Morgen getroffen, zu viert, weil Sommer ist, Sommerpause ist. Aber wir hatten eine gute Zeit.
Sehr schön. Jetzt habe ich noch 2 Fragen für dich,
sehr schön,
die alle unsere Gäste bekommen. Und die erste ist, was ist digitale Kirche?
Also digitale Kirche, wenn man aus dem Konzept, du warst ja bei uns im Corporate Influencer Podcast, Lilith. Wenn man aus dem Konzept des Corporate Influencing kommt, dass Menschen über ihre Passionen sprechen und auch über ihre Arbeit sprechen, dann ist digitale Kirche, dass Christen digital sichtbar werden und über ihr Glaubensleben sprechen. Wir werden immer so gern inspiriert durch coolen Gospel, durch coolen Lobpreis. Nee, im Kern ist es auch, im Digitalen sichtbar zu werden, über das eigene Glaubensleben zu sprechen. Das ist für mich digitale Kirche.
Dankeschön. Die 2. Frage ist, wenn du eine Bühne hättest, worüber würdest du gerne vor wem sprechen? Darfst dir ganz frei aussuchen, dein Thema und deine Zielgruppe.
Also, du hast gesagt, ich soll Politiker werden, dann würde ich den Bundestag nehmen und über zivilgesellschaftliches Engagement sprechen. Also das, was aus der Mitte der Bürgerschaft da kommt und wie da politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass wir eine andere Art von nicht nur politischen Diskurs haben, sondern gesellschaftliches Engagement für Deutschland. Darüber würde ich gern sprechen, weil ich glaube, das ist eine Stelle, wo ich zurzeit noch alle 4 Jahre jetzt eine Kommunalwahl vor mir habe, aber dazwischen wenig passiert, was sinnstiftend ist.
Dankeschön, lieber Winfried, dass du heute da warst. Und ich empfehle jetzt allen HörerInnen, guckt unbedingt in die Shownotes, weil in diesem Podcast hat Winfried Ebner wie noch kein Gast zuvor so viele Dinge versprochen für die Shownotes.
Ja, jetzt habe ich die Shownotes aufgewertet.
Ja, total. Deswegen an dieser Stelle bitte reingucken und folgt Winfried doch auf LinkedIn. Da könnt ihr seinen Newsletter, seine 5 Zeilen der Woche, meine 5 Stimmt. Zeilen der Woche heißen die, abonnieren. Und dann habt ihr ja noch den Corporate Influencer Podcast. Wer auch noch ein bisschen in das Thema einsteigen möchte, dann natürlich deine Bücher, die verlinke ich auch in den Shownotes. Ja, und immer, immer abonnieren den Yeet Newsletter. Den findet ihr auf yeet.de/newsletter. Da kriegt ihr die neuesten Social Media Tipps und Tricks. Einmal im Monat und Neuigkeiten aus unserem Netzwerk. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, lieber Winfried. Es war richtig gut.
Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.